Das allein ist eigentlich so der erste Giftschritt beim Aufstehen. Oder wenn der Körper signalisiert, du, deine Augen gehen auf, ja, dann raus aus dem Bett. Also zwing dich zum Aufstehen.
Willkommen bei der Podcast der Bendy Chuck.
Willkommen bei der Podcast der Bendy Chuck.
Schon mal was von Dopamin-Work gehört? Ich auch nicht, aber dem werden wir heute genauer auf die Spur gehen. Ich sitze hier in der Samina Geschäftszentrale in Freistanz Oberelände 2b gegenüber. Anton Schimmler, Baujahr 1972, ursprünglich aus dem schönen Innsbruck, wohnhaft in Vorarlberg und Vater von 5 Kindern. Hallo Anton.
Hi.
Der Anton aus Tirol, oder?
Ja, das genau.
Ist ja das perfekt jetzt, oder?
Ein Aufgläter seit 54 Jahren.
Das wirst du kennen, oder? Ja, ich sitze hier in deinem Studio, mitten im schönen Freistanz, neben uns die Samina, Traumwetter. Besonders hier reinzukommen. Du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, du warst Banker und hast viele Ausbildungen gemacht.
Genau.
Ich möchte aber zuerst starten, wir machen dann viel retrospektiv. Dopamin Work, das steht da auf deinem Auto groß oben. Was ist Dopamin Work? Was kann man sich darunter verstehen?
Dopamin Work ist also eine Kreation, ein Kunstname und eigentlich das Konglomerat, also die Zusammenfassung von 37 Jahren Lernen. Bin jetzt seit 37 Jahren Ausbildung machen, Schulungen machen, Fortbildungen machen zum Thema Mensch, und zwar Thema Mensch, wie funktionieren wir? Und zwar in der Ganzheitlichkeit. Ursprünglich komme ich aus der Krankenpflege, als dann in Innsbruck die Krankenpflegeschule gemacht, Intensivstationen absolviert, verschiedene Stationen. Und Dopaminwerk ist sozusagen die Essenz des Ganzen, weil meine persönliche Erkenntnis und die viel schlauer Köpf, als ich bin, ist mir immer eine innere Motivation, das Leben zu führen, das Leben zu gestalten. Zu denken, zu fühlen, zu handeln. Und das beruht alles auf Dopamin. Also irgendwie ist Dopamin, diese innere Motivationsstruktur, die Erwartung von auf dem Wege zu, ist immer ausschlaggebend. Und das Work, das ist eigentlich ein notwendiges Übel dabei, weil halt von selbst und von außen nichts geht. Das heißt, es ist Arbeit. Also wenn man irgendwie sich selber fordern und fördern möchte, dann braucht man erstens das Dopamin auf seiner Seite. Das heißt, dass das der ganze Prozess Lust und Laune macht, dass er sich sogar verselbstständigt. Und das Work ist eben die Arbeit dahin. Deshalb Dopamin Work. Es war ursprünglich für 3 Monate oder 5 Monate habe ich Dopamin Fabrik als Nomenklatur gewählt. Sogar da habe ich feststellen müssen oder dürfen, dass manch einer oder manch eine gemeint hat, eine Fabrik, da wird produziert. Das heißt, man kommt, lasst machen und geht wieder. Und man holt sozusagen das fertige Produkt ab. Und wir als Systemmensch sind genau das Gegenteil. Wir sind ein hartes Stück Arbeit im Alltag.
Und das hat irgendwas mit Biohacken, also Biohacking zu tun?
Genau, also Biohacking ist ja an und für sich ein Sammelbegriff. Es sind sehr viele Sammelbegriffe, Modebegriffe mittlerweile herum, eben dieses Biohacking, Longevity, Breathwork und so weiter. Das sind Modewörter, waren da sind Definitionen und Inhalte draufgepackt, die ursprünglich gar nicht so gedacht waren. Das Biohacking an sich, also mein persönliches Verständnis von Biohacking ist, was kann ich tun, um sozusagen meinen Lebenscode zu knacken? Also zu knacken im Sinne von, was kann ich tun, was meinem angenehmen, meinem guten, meinem langen, meinem gesunden Leben förderlich, zuträglich ist oder eben schädlich. Und Biohacking betreiben wir den ganzen Tag nur unbewusst und meistens auf nicht so gesunde und nachhaltige Art und Weise. Also wir knacken ja unsere Biologie, dieses Biohacking, also das lebendige System. Und was kann ich aber aktiv wählen? Trainieren und tagtäglich exerzieren und machen, damit mein biologisches System sozusagen mein Inneres trägt. Also das was ich bin im Innern, Essenz, Seele, egal wie du es nennen möchtest, aber dass das Vehikel, unser Körper, uns möglichst lange, möglichst gesund durch dieses Leben trägt. Mhm. Und das ist für mich der Begriff von Biohacking.
Was passiert jetzt, wenn jemand zu dir kommt, hier landet, ja, hier gibt es ja auch die Samina Cool und Better Sleep Club und so weiter. Du bist quasi im Epizentrum von dem Ganzen, wo es um Gesundheit und lebensverlängernde Maßnahmen sozusagen gibt, oder?
Genau.
Was gibt es ein Erstgespräch? Wie geht's dann weiter?
Ja, genau. Also meistens kommt ja nur jemand zu mir, der einen bestimmten Bedarf hat. Was ich in den letzten 8 Jahren fast von Tag 1 gehabt habe, sind Zuweisungen von Ärzten, also von Neurologen, Psychiatern, Psychologen mit unterschiedlichsten Diagnosen. Also wenn Menschen irgendwo am Ende der therapeutischen Fahnenstange angelangt sind oder schon sehr viel ausprobiert haben, aber schlussendlich nicht so im Leben stehen, wie sie es gerne möchten. Und dann kommt jemand zu mir, ich mache ein EEG, also ein Funktions-EEG. Das ist nämlich eines meiner Tools, das Neurofeedback, das heißt die Hirnaktivität auslesen in Echtzeit, also die elektrische Aktivität, durch diese Interpretation und die klinische Kenntnis, was Aktivierungszustände im Hirn aussagen, im Sinne von kognitiven Fähigkeiten, also wie gut bist du fähig zum Konzentrieren oder zum Schlafen, wie neuroresilient ist man, also wie schnell schaltet das Hirn in einen Notfallmodus, oder wie gut ist man vernetzt, also wie schnell kann das Hirn arbeiten, wie gechillt oder wie performant. Und das ist sozusagen die klinische Basis des gesamten Dopaminworks. Es ist ein Zusatztool, das nicht zwingend notwendig ist, aber das ist so wie, wenn man es hat, ja, dann bitte nicht mehr hergeben, weil ich in Echtzeit sehe, was im Hirn los ist. Und dann wird ein Gesamtstatus erhoben, das heißt anamnestisch, woher kommst du, was sind deine Beschwerden, was sind deine Wünsche, was ist eigentlich dein Ziel? Und dann arbeiten wir gemeinsam am gesamten neurobiologischen System. Das heißt, man kann es runterbrechen auf, was machst du den Tag über, was denkst du den Tag über, wie ernährst du dich den Tag über, welche Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel führst du dir zu. Und die Technik, also im Amino Recovery Center, das ist sozusagen die externe Unterstützung. Das ist wirklich so das Fabrikdenken. Man kommt her und man lässt sich auf Zellebene positiv stimulieren. Und es hat heilende Effekte. Und mein Zugang, also der Bereich, den ich abdecke, ist sozusagen von vorher, bevor man in die Rotlichtkabine liegt oder bevor man in die Kältekammer liegt, und danach. Also mein persönlicher Zugang ist der, wenn ich mit schlechten, unguten Gedanken, Habits, Skills, Routinen in die Kältekammer gehe, ich habe wohl einen sehr, sehr guten Effekt von der Kältekammer. Mhm. Aber ich könnte einen besseren haben, wenn mein Mindset, weil mein Tagesrhythmus besser strukturiert ist. Biohacking-mäßig, also gesundheitsfördernder strukturiert ist. Und auch wenn ich aus der Kältekammer rausgehe, nützt es nur begrenzt, wenn ich mich schon wieder über den Partner, über den Chef oder über den Nachbar ärgere und immer dieselben Gedankenschleifen habe. Und hier setze ich an. Also das ist mein grundlegender Ansatz. Hilfe zur Selbstwirksamkeit. So kann man es eigentlich beschreiben.
Und auch mit Süchten, sprich Alkohol, Nikotin, andere Sachen, wo du sagst, Medienkonsum, da kannst du auch ansetzen?
Ja, genau. Weil jede Sucht, also ich bin kein Suchttherapeut, ganz explizit da jetzt dargestellt. Mein Zugang ist so aus dem neurologischen, neuropsychologischen Eck. Und also ist eine Bedürftigkeit da, oder? Und gerade weil du Sucht, Alkohol anschneidest, ich habe mein Leben lang so gut wie keinen Alkohol getrunken. Heißt nicht, dass ich nicht auch mal einen Rausch gehabt habe. Ja? Nur passiert halt das bei mir nach am Fraschner Klenner. Und mein System ist eigentlich schon overloaded. Also ich kenne den Zustand und ich bin auch keine Moralkeule hier oder so.
Aber du weißt, was Alkohol im Körper verursacht
und diese Coping-Strategie, oder? Das ist, wo ich komme aus Tirol, gut, da wird ebenfalls Alkohol getrunken, aber eines meiner ersten prägenden Erlebnisse mit, ich glaube, ich war 18 oder 19, in Vorarlberg, es war unter der Woche ein Tag, keine Ahnung, Mittwoch oder Donnerstag. Und vormittags ist Sekt auf dem Tisch gestanden, aber ohne Anlass. Es war 100 Jahre Donnerstag und dann wurde halt angestoßen auf 100 Jahre Donnerstag.
Wahnsinn.
Also es ist so ritualisiert. Und
überall zu finden, oder?
Ja, genau. Und vor allem, also dieses Situationsritualisierte, das ist ein Thema, das halt mich brennend interessiert von meiner Profession her, weil ich hatte einen schlechten Tag, ich gönne mir zum Runterfahren. Mhm. Ich hatte einen guten Tag, ich gönne mir zum Belohnen. Ich hatte einen, keine Ahnung was für einen Tag, ich greife zum Alkohol oder zur Chipstüte oder
Schokolade,
zum Kilo Schokolade. Ja. Egal was, es kann auch sein, dass man exzessiv in der Woche 100 Kilometer joggen geht. Also alles ist eine Grundsätzlichkeit. Alles, was man mit leicht erloschenem innerem Feuer macht, aber dafür gestiegenem Antrieb, und zwar Trieb im Sinne von, ich fühle mich getrieben, wenn ich es nicht habe, da gilt es aus meiner Sicht hinzusehen. Mhm. Weil dann bin ich nicht mehr aktiv der Creator meiner Aktivität und meiner Handlung, sondern da hat irgendeine neurobiologische Struktur als ein Muster übernommen, im Sinne von, ich muss, nicht ich darf, ich möchte. Und es erfüllt mich, sondern wenn ich es nicht mache, dann fühle ich wieder eine Lücke. Und mich interessiert diese Lücke, also woher kommt diese Lücke? Exzessiv Sport machen, weil zum Beispiel Assoziation, ich stelle nur etwas dar, ich habe nur einen Wert, wenn ich nach außen stark und kräftig wirke.
Status.
Ja, genau. Mhm. Genau. Also diese Assoziationen, die sind weder schlecht noch gut, sie sind einfach. Und da wertfrei hinzusehen und zu modellieren, wer bist du eigentlich? Das ist so mein zentraler Zugang.
Und da kommen auch Kinder zu dir oder sind das immer nur Erwachsene?
Na, also ganz, ganz viele Kinder. Sind also so 30-40% Kinder, weil das ist vor der, eigentlich gleich vom Anfang an, weil Neurofeedback an sich eine sehr bewährte Methode ist, im ganzen ADS, ADHS-Spektrum oder allgemein, wenn es um Lärmschwächen geht.
Oder? Schulängste oder?
Ja, genau. Also Schulängste, allgemeine Ängste ist ein riesengroßes Thema. Ist wirklich ein riesengroßes Thema.
Schulabsentismus hört man immer wieder, oder?
Genau. Ja, das ist mir bis vor 4 Jahren eigentlich fremd gewesen. Das ganze Thema tatsächlich ist eine Wissenslücke gewesen, eine Erfahrungslücke.
Da waren dann auch Covid und Lockdown und Fernunterricht und so weiter.
Ja, also ist das auch in dieser Zeit habe ich 5-Jährige gehabt mit Angststörungen, Angst, dass sie ihre Großeltern umbringen, wenn sie sie sehen, weil man ihnen im Kindergarten diese Dinge gesagt hat. Also es waren sehr prägende Zeiten, ja. Ja, und das ist aus meiner Sicht auch eine starke Zunahme dieser Symptome bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten. Es ist nicht nur meine Beobachtung, es gibt Statistiken dazu, aber ist ein anderes Thema. Und ja, bei Kindern, also gerade wenn es um Lernschwächen oder solche Dinge geht, ich habe noch kein Kind bei mir in der Praxis gehabt, das lernschwach war, sondern es hat immer andere Grundthemen gegeben. Oder okay. Entweder Dopaminwork zum Beispiel, oder Dinge, die uns schnell, hektisch, sehr impulsreich, akustisch oder visuell sind, da wird sehr viel Dopamin ausgeschüttet. Videogames, die ganzen Social-Media-Kanäle, muss man korrigieren, falls falsch, weil ich kenne die Termine, die aktuellen nicht mehr, ich glaube Reels, also die so ein paar Sekunden, so diese Videosequenzen.
Genau, Endlosschleife, oder?
Ja, das ist fürs Hirn, das ist sensationell strategisch aufgebaut, weil das Hirn wird angefixt ohne Ende.
Aber es gibt
nur
fürs Hirn,
du,
oder?
Ja, genau, weil du hast so High-Level-Dose im System und dann kommst du mit, und jetzt schreiben wir einen Erlebnisaufsatz. Da fängt schon an, wenn das Erlebnis am Wochenende eine Wanderung, keine Ahnung, auf die Putzihütten ist, dann ist alleine schon die Wanderung subattraktiv, wenn am Tablet irgendein geiles Spiel wartet, oder?
Klar.
Also ist dieser Befriedigungsshift. Und auch da anzusetzen mit diesem Dopaminwerk-Konglomerat, also eine Entschleunigung im Körper, im neurobiologischen System herzubekommen. Und das kann man natürlich auch schon bei Kindern machen. Und meistens ist auch das schon der Ansatz, dass man das Hirn sozusagen und gesamt, als eines der Tools mit Atemtechnik, also die Kinder in die Ruhe bringt, Kinder positiv affirmiert, in Richtung Leistungsfähigkeit, und zwar den Glauben, also der Glaube an die eigene Leistungsfähigkeit.
Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen, wenn es ums Thema Atmen geht?
Ja.
Wir sind oft Flachatmer.
Genau.
Und wie arbeitest du? Oder gibst du deinen Patienten oder Kunden eine Hausaufgabe mit und irgendwelche Tools? Oder?
Genau. Also wir lernen es so in der Praxis an, bedarfsorientiert, Atemtechniken selber. Also jeder, man meint ja, atmen kann jeder. Na, atmen kann kaum jemand mehr. Wir schnaufen, oder? Mein Bild ist immer so das Lachsforelle an Land, oder? Und das ist ja nur diese Schnappatmung, wenn sie da so herumzappelt. Und wir haben vor einigen Monaten eine Studie, ich glaube, es war in Deutschland, hat man die erhoben, und über 80% der Erwachsenen sind Thorakalatmer, also Brustkorbatmer, diese Schnapper, oder? Wenn man sich beim Hören des Podcasts selber gerade mal beobachtet, wie sitze ich da, Also sitze ich in einer oberkörperaufrechten Haltung oder bin ich unterhalb des Rippenbogens gekrümmt? Wäre auch das Synonym für sogenannte gechillte Haltung. Aber ich knicke sozusagen, ich sperre mein Zwerchfell. Und wenn das Zwerchfell nicht in Bewegung ist, habe ich den Bauch inaktiv. Wenn der Bauch inaktiv ist, nutze ich nur einen Restraum im Brustkorb. Und wenn ich nur einen Restraum im Brustkorb nutze, das heißt ein geringeres Volumen, brauche ich eine erhöhte Atemfrequenz. Aber wenn ich eine erhöhte Atemfrequenz habe, entspreche das ja einem eher gestressten, aktivierten Zustand körperlicherseits. Der Körper meldet diese vermeintliche Stresssituation über neurologische Strukturen ans Hirn. Das Hirn muss in Response gehen, muss also in die Antwort gehen und anerkennen, hey, irgendwas ist da im System los. Und schaut man das Hirn von unten rauf quasi, angefixt in Richtung einer Stressorenstruktur. Also es geht immer vice versa, also in beide Wege. Und allein schon die Beobachtung, wie sitze ich, also sperre ich mein Zwerchfell oder ist es bewegungsfrei? Und dann, wenn man sich ertappt dabei, dass man nur in den Brustkorb atmet, primär einen tiefen Atemzug in den Bauch zu nehmen. Und was so üblicherweise passiert.
Durch Nase, durch Mund ist das.
Genau, also prinzipiell durch hypervolemisch ist durch den Mund. Das heißt, da ist man wirklich wie so ein Ansaugstutzen, wie so ein Luftpumper, gehörige. Durch den Mund, da haut man richtig Volumen in
die
Lunge.
Aber die Nase filtert halt natürlich auch.
Genau,
besser,
und die Nase ist halt verlangsamend. Also es ist so ganz, ganz grob, ist keine medizinische Wahrheit, aber ganz grob. Durch den Mund ist eher Sympathikus, also aktivierend. Und durch die Nase ist Parasympathikus, also deaktivierend oder beruhigend eigentlich.
Ja.
Und das ist doch die Verlängerung der Atemwege, schon bis es einmal in der Lunge ist. Und wenn man sich selber beobachtet bei der Nasenatmung, in den Bauch atmen, der Großteil in den Bauch, und erst dann fühlt sich eigentlich der Brustkorb. Weil das Zwerchfell wandert, macht Platz im Brustkorb und so können sich die Lungenflügel mehr ausdehnen. Oder? Und ja, also durch die Nase beruhigen, durch den Mund, wenn man schneller und tiefer atmet, kann man sich pushen. Und weil du vorher gesagt hast, mit der Atemtechniken, es ist immer bedarfsorientiert. Also was braucht jemand? Jemand, der am Morgen nicht aus dem Bett kommt, wenn der jetzt noch im Bett liegt und die 4-7-8 Atmung macht, der ist um 11 immer noch im Bett, weil der kommt nicht raus, weil das System sozusagen einen widersprüchlichen Impuls gehört. Eigentlich sollte er aufstehen, also Cortisol und sonstige Biochemie induziert, sollte er aktiv werden und er beruhigt sich aber durch die Atmung. Wenn jemand aber den ganzen Tag über gestresst ist, ja, dann darf der nicht, also keine dopaminerge Atmung machen, also nicht im Sinne von, er pusht sich noch, weil das wäre wir sprichwörtlich Benzin ins Feuer schütten.
Oder? Genau. Und die meisten Menschen stehen auf und schütten sich zuerst mal eine Tasse Kaffee in den Körper, oder? Das ist ja auch nicht so ideal, oder? Wissen wir vom Biohacking.
Ja genau, also die meisten stehen ja gerne nicht auf beim ersten Mal, sondern es gibt mittlerweile, hat sich eine Bevölkerungsschicht der Snoozer etabliert. Also immer, meine erste Frage ist immer, wenn man sagt, ja, dann geht der Wecker. Ja, erstens, wie viel Wecker hast du da gestellt? Ich kenne es von meinen Söhnen, oder? Zum Teil 3 Wecker. Trotzdem verschlafen, die snoozen, also noch 5 Minuten, noch 5 Minuten, noch 5 Minuten. Das allein ist eigentlich schon der erste Giftschritt beim Aufstehen. Oder wenn der Körper signalisiert, du, deine Augen gehen auf, ja, dann raus aus dem Bett. Also zwing dich zum Aufstehen.
Und Tageslicht, oder?
Ja, genau. Also das sind diese Standards. Das mit dem Glykophen, das hört man, also Human, so, da gibt es gute Studien dazu. Aber vereinfacht runtergebrochen ist es so, wenn wir aufwachen, haben wir aktivierende Biochemie im Blut und noch Restlerte von der Schlafbiochemie. Ganz vereinfacht gesprochen. Und diese Reste von der Schlafbiochemie, die sollten ja vom Körper verarbeitet werden. Mhm. Und wenn man da jetzt mit Zusatz externen Stimulantien, wie ein Red Bull, also das Mörderfrühstück ist Red Bull und der Zigaretten. Also es ist negativ Biohacking, das kann man fast nicht mehr toppen. Ja.
Obwohl, ein Glas Wasser TikTok. Mit Salz, oder? Das ist das, was die Biohacker oft machen, oder?
Ja, da muss man noch aufpassen, also mit dem Salz, also wenn man zu Bluthochdruck neigt, da muss man Obacht geben mit Salz.
Das ist jetzt so eine Entgiftung, denke ich, oder?
Ja, also du beeinflusst natürlich Natrium, Calcium, Kalium und die ganze Salzstruktur. Kannst du zusätzlich, wenn jemand schon Hypertonie hat, also Bluthochdruck, kannst du, dass der Magen schon einen Peak nach oben kriegt. Also da muss man Obacht geben. Prinzipiell ist ja der Zugang der, weil man über Nacht elütet, also Elektrolyte durch Schwitzen verliert und so weiter. Grundsätzlich der Zugang gut, Aber eben dieses Glas Wasser, lauwarm am Morgen, die einen tun einen Spritzer Apfelessig inne oder einen Spritzer Zitrone oder ein Messer, so eine Prise Salz, Messerspitze Salz. Das sind alles gute Sachen. Aber es sind halt so Standardmaßnahmen. Und wichtig aus meiner Sicht ist immer, diese ganzen Standards immer runterbrechen aufs eigene Individuum, als auf mein, als auf mich. Mhm. Oder wie ein Verträge ist. Weil nur weil 10.000 Menschen sich am Morgen Salz mit Wasser ins System pfeifen, kann sein, dass ich halt der 10.001. bin, dem es nicht gut tut. Also ja, immer auf die eigene Sensibilität achten und auf die eigene Körperempfindung.
Stichwort Industriezucker und Speicheldrüse. Gerade am Abend gibt es ja viele Couch-Potatoes, die sich dann einfach eine Tafel Schokolade in die Figur knallen oder irgendwelche Chips. Das ist ja auch, glaube ich, pures Gift. Aber wenn man zunehmen will, natürlich, wenn man fett werden will, ist das Ideale, oder?
Ja, es ist mir, welches Ziel verfolge ich, oder?
Ja.
Und jetzt kurz wieder der Seite Dopaminwerk. Dopaminwerk ist zielorientiert. Also Neurotransformation, neuroquantentheoretisch basierend. Das heißt, was habe ich für ein Ziel? Und sehr viele, und ich erwische mich selber genauso dabei, immer wieder, wenn Dinge laufen, wie sie sind, also mich sozusagen, ich mich vom Alltag einholen lasse, dann laufe ich ziellos so durch den Tag, dann ist der Tag ist gefüllt mit Terminen und mit sonstigen Aktivitäten und dann ist wieder Abend und am nächsten Tag, ja, was habe ich für Termine und so geht's dahin. Und
im Hamsterrad,
oder? Genau. Mittlerweile, also über diese ganzen Jahrzehnte habe ich aber so einen inneren Tensor, einen Sensor entwickelt, der mir meldet, Moment, du Obacht, der Alltag holt dich ein und dann kommt sofort die zweite Stimme, der Alltag, niemand holt mich, weil ich gestalte meinen Alltag. Oder? Mhm. Das heißt, ich habe mich wieder sozusagen in dieses Hamsterrad als Opfer begeben. Oder? Ich bin, bin Opfer meiner Strukturen.
Mhm. Aber du bist deines Glückes Schmied, oder?
Ja,
wenn also du das willst, oder?
Bis vor ein paar Jahren habe ich immer schmunzeln müssen bei den ganzen Kalender mit den Abrisssprüchen.
Ja.
Aber was da an innerer neurologischer Wahrheit drin ist, ist sensationell. Sensationell, okay. Auch in der destruktiv, also man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, oder? Neuropsychologisch betrachtet, ist ja das eine permanente Erwartungshaltung, was kommt jetzt für einen Schaden?
Genau.
Das heißt, verhindert ja komplett das im Moment sein, das annehmen, wie es ist, das wertfrei betrachten der Dinge, wie sie sind, oder? Sondern man ist immer so in einer Hab-Acht-Stellung, wir sind Scharfschütze an der Grenze, oder? Oder für mich der absolute Killer, gerade weil vorher Kinder und Jugendliche angesprochen hast, mit Lernschwierigkeiten oder so, das, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Oder mittlerweile ist ja der Begriff der Neuroplastizität eh schon relativ bekannt, also die Fähigkeit des Hirns, sich neu zu strukturieren und neue Aufgaben zu übernehmen, oder? Und das ist ja eine Fähigkeit von mir, die endet nie. Die endet erst mit der Sekunde des Todes.
Lebenslanges Lernen.
Ja, genau.
Nichts anderes,
oder? Das ist sensationell.
Da bist du auch ein super Beispiel, du persönlich, oder? Weil du dich sehr viel weitergebildet hast, ja, und das immer noch machst, oder?
Ja, genau. Also das ist für mich wie ein Muskel trainieren, ist eine gewisse Verselbstständigung.
Mhm.
Wobei es hat, wenn ich meine Schulzeit betrachte, ich habe die dritte wiederholt, ich habe Mathe in Grundzügen, ja, ich habe es im Gymnasium jetzt einfach nicht gecheckt. Und wenn man denkt, warum soll ich mir jetzt eine Ebene vorstellen, da irgendeine gedachte Kugel und noch eine Tangente durchpfeifen, wenn man denkt, das... Ja,
haben wir
wahrscheinlich nie brauchen. Ja. Aber das Lernen an sich, und da sind wir wieder bei Dopaminwerk. In dem Moment, wo du intrinsisch, also aus dem Inneren heraus, ein Interesse entwickelst, und zwar am Thema an sich, und das verselbstständigt sich. Oder für mich ist Lernen in meinem Bereich, also im neurologischen, neurotechnischen, im klinischen Bereich, habe ich nie als Lernen empfunden. Nie.
Mhm. Aber gerade so Jugendliche, die einfach sehr viel mit sich selber zu tun haben, intrinsisch zu motivieren, dass sie Lust am Lernen nicht verlieren, oder? Das ist natürlich eine brutale Herausforderung und ist eine riesige Aufgabe, denke ich.
Ja, klar.
Mhm.
Klar. Aber das war ja wieder ein separater Podcast.
Ja. Also, ich möchte sondern das mit Industriezucker noch für die Hörer noch
bitte
klarstellen, oder?
Bitte.
Also da gibst du mir recht, oder? Dass es am Abend nicht das Schlauste ist, oder?
Was man absolut kann. Nicht. Oder? Absolut nicht.
Es gibt also, der Speicheldrüse so viele Aufgaben über die Nacht auch, oder?
Ja, es ist das ganze System, oder? Alles, was wir an Industriezucker haben, also an diesem nicht gewachsenen Zucker im Sinne von, wenn ihr Banane isst oder einen Äpfel, also Fructose, Man muss differenzieren. In Grundzügen führt alles, was Kohlenhydratstärke ist, führt zu einer Insulinausschüttung. In Grundzügen. Dieses Insulin, also dieses Tool, das der Körper entwickelt hat, zum Kohlenhydrate aufspalten, damit es eben quasi als Energielieferant zur Verfügung steht, ist ja grundsätzlich gut. Nur man merkt es vielfach, als wenn man ein Klein sich innefühlt, dass man nach so einer richtigen Kohlenhydratbombe, nach einem Kuchen, nach einer Sacherschnitte oder sowas, man wird ja nicht aktiver. Also ich kenne jetzt niemanden, der sich eine Sachertorte in System montiert und dann sieht so, jetzt bin ich fit, jetzt gehe ich 20 Kilometer gejoggen, sondern es kommt da so ein Gap, ein Leistungsgap. Und das ist sozusagen der Preis, den man für den vorherigen kurzen Genuss zahlt. Ja. Und also Zucker an sich, er gehört eigentlich an gar keinen Tisch. Also er gehört überhaupt, ob das jetzt am Abendtisch oder in der Früh schon, also ich versuche Zucker an sich sowieso zu vermeiden, wo es geht. Problem ist, das sich im Alltag stellt, ist, dass Zucker einfach Koferwurst, Kofernschinken, überall ist fast Zucker drin oder in versteckter Form.
Im Brot und so weiter, ja.
Also ist vielleicht schon als erster Impuls zum Mieten aus dem Podcast einfach mal die Verpackung nicht nur fahren. Der Produktname und das geile Coverbild, sondern umdrehen. Umdrehen und hinten lesen, was ist drin. Wie viel Kalorien habe ich drin, wie viel Fett habe ich drin, wie viel Kohlenhydrat und davon wie viel Zucker und wie viel Protein habe ich drin. Und einfach mal da eine Sensibilität zum Entwickeln.
Stichwort Protein. Ja. Also es gibt immer dieses High Protein, was jetzt überall beworben wird und Jugendliche springen da voll drauf ab und konsumieren nur noch solche Shakes oder Joghurt und so weiter. Das ist ja eigentlich auch eine Mogelgeschichte, oder?
Ja, genau. Also Anekdote, meine Mama hat mir vor 4, 5 Wochen hat mir gesagt, hey, schau her, das habe ich da im Reformhaus, im Tirol-Diener, im Reformhaus gekauft, das hat sie mir da empfunden, ein Eiweißshake. Und für alte Menschen, also meine Mama ist 73, ist topfit alt, sensationell. Und dann schaue ich es an, dann sehe ich Muttel, also ich sage nicht Mama, sondern Muttel zu ihrer. Dann sage ich, Muttel, da sind pro 100 Gramm 17 Gramm purer Zucker drin, oder? Und das dann zu verkaufen und ich glaube 23 Gramm Protein, sowas,
genau,
oder?
Genau, ja, habe ich
im Kopf. Wenn ich überlege, dass 100 Gramm Topfen 14 Gramm Protein haben, in Summe um die 80 Kalorien, also mit so 250 Gramm Topfen montierst du 35 Gramm Protein, quasi im System, oder?
Der Zucker ist
und viel Milchzucker drin, ist pro 100 Gramm 3 oder 4 Gramm drin, oder? Also ist tolerierbar für das System, oder? Mhm. Aber alles, also prinzipiell wirklich alles, was eine coole, geile Verpackung hat, ja, da musst du erst recht umdrehen und schauen, was ist hinten drin.
Ja.
Weil es ist, alles, wo gehypt wird, wo modern ist, wo Geld verdient werden kann, ist oftmals nicht mit dem Inhalt versehen, sondern einfach nur ein cooles Marketing.
Genau. Vor mir steht so ein kleiner Steher, da heißt es, change your words, change your mindset. Anstatt I can't do it, this is too hard, I'm not good at this oder I made a mistake. I'm still learning and keeping trying. I can try a different strategy und so weiter. Jetzt kommen wir zu dem positiv Denken. Die Macht des Unterbewusstseins. Also ich bin da sehr von Dr. Murphy, Joseph Murphy geprägt. Das war für mich wie eine Bibel, eine Offenbarung. Was hältst du von dem?
Sehr viel. Das sind also quasi diese jetzt hätte ich fast gesagt, die Godfathers. Es gibt ja mehrere solche. Ja. Aber das sind einfach die alten Haudegen, darf man mittlerweile sagen.
Ja.
Neville Goddard, also es sind Bob Proctor, es sind so viel coole Typen, die eigentlich die Essenz beschreiben in unterschiedlichem Wording. Mittlerweile gibt es ja moderne, an Joe Dispenza, an Tony Robbins und wie sie alle heißen. Oder? Aber alle bedienen sie sich eigentlich dieser alten Weisheiten oder alten Erkenntnisse. Und auch Murphy, auch an Neville Goddard, die haben ja das nicht erfunden, sondern die haben es quasi reaktiviert, irgendwo haben die Informationen erkannt und neu verpackt. Und die Essenz vor dem Ganzen, egal ob man den alten Haudegen zuhört oder der modernen Speaker, die ja da Tausende zum Schreien, zum Stampfen und zum Spinnen bringen, also diese Hypermotivatoren, die Essenz ist immer dasselbe, nämlich jeder einzelne Gedanke als Sachwert, also als Aussage, hat einen inneren Wert. Und dieser innere Wert, diese Assoziation, das ist bei uns innerdinner, durch die ganzen Erfahrungen, Muster, Prägungen, Konditionierungen, die Erlebnisse, die kleinen Verletzungen oder die positiven Geschichten. Aber dieser Bewertungssatz, dieses Gewicht am Gedanke, an der Aussage, der wird unterbewusst dran gehängt. Mhm. Und also dieser innere Wert bestimmt, welche Emotion mit dem Gedanke, mit dem Satz, den man hört oder was, den man damit verbindet. Die Emotion wird biochemisch in und durch den Körper erlebbar gemacht.
Ja.
Und diese Emotion, die ich dann spüre, die stärkt mich, also Schultern breit, gerader Stand, intrinsic, nach vorne gerichtet, positiv, zuversichtlich, hoffnungsvoll gefühlt oder eben das Gegenteil, inhibit, oder? Barrikade ist nicht, Person schießt direkt, das ist nicht für mich, oder? Und man fällt doch körperlich zusammen, oder?
Genau,
das ist das Gedanke, Emotion, Habitus, also wie fühle ich, wie gebe ich mich, und das führt zu einem Verhalten. Und dieses Verhalten führt halt dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in eine bestimmte Richtung zu einem bestimmten Ergebnis. Und da haben wir die Krux an der ganzen Geschichte, neurologisch, weil das Ergebnis, also die Erfahrung, die neuerliche, bestätigt die grundsätzliche, die ursächliche Annahme. Oder? Das heißt, wenn ich es nicht kann, ich bin der Meinung, ich kann das nicht, ja, das System sagt nicht autark, natürlich kannst du das, natürlich, wir rocken das, wir riesen das zusammen, sondern man geht recht energiereduziert schon in diese Sache, der ich der Meinung bin, dass ich nichts kann, gehe ich ja schon reduziert da hinein.
Oder? Ja.
Und wenn ich nur mit als Hausnummer 60% intrinsic Energie in die Sache hineingehe, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht sehr optimal ausgeht, ist halt einfach höher, weil ich nicht voll hingegangen. So, und jetzt mache ich ein Erlebnis, obwohl ich ja mich bemühe, ja nur zu 60%, aber das verschweigt ja das Unterbewusstsein. Und obwohl ich mich bemühe, ist das Ergebnis nicht so, wie eigentlich erhofft. So, und das ist die Lernschleife. Obwohl ich mich bemühe, geht's nicht gut aus. Es ist die Bestätigung für mich. Ja, schau her. Obwohl ich mich bemühe, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Oder? Und dennoch wieder eine neuerliche Konditionierung oder alte Konditionierungen trainiert. Es ist wie ein Haltungsschaden. Für mich ist alles, was Glaubenssätze, Konditionierung und so weiter anlangt, ist wie ein Haltungsschaden. Wenn ich permanent über Jahre mit einem Rundrücken schwere Dinge vom Boden aufhebe, darf ich mich nicht wundern, wenn ich Knöchel-, Knie-, Hüft- und Rückenprobleme bekomme. Und wenn ich dann anfange, mein Bewegungsmuster zum Heben schwerer Lasten zu verändern, also physiologisch nachhaltig mich bewege, wird es immer wieder passieren, dass ich einen Runddrucker mache. Oder? Und so ist es auch mit Dopaminwork, also wenn ich an meiner Gedankenstruktur arbeite. Es gibt immer so diese Flashbacks, weil diese Strukturen, diese alten Muster, die vergehen ja nicht. Und die sollen ja nicht vergehen, die sind ja Anteile von uns. Ja? Aber es gilt einmal zum Hinschauen, so, was sind immer die ersten Gedanken?
Ja.
So, was sind die ersten Gedanken, die kommen? Weil im Regelfall in den letzten Jahren hat man die Anzahl der automatisierten, repetitiven Gedanken, also der permanent wiederkehrenden Gedanken, von 90 in Richtung 95% nach oben justiert. Das heißt, dass von dieser circa 60.000, 70.000 Gedanken am Tag über 90% definitiv automatisiert, konditioniert dieselben wie gestern waren.
Wahnsinn.
Ja?
Wir drehen uns im Kreis.
Ja, genau. Genau. Und das ist es, dass wenn irgendwann, wenn Menschen zu mir kommen, denen es nicht gut geht, die absolut sinnloseste Frage ist, seit wann ist das so? Weil es kann niemand sagen, seit 13. Juli 2025, 14. 22. Es kann niemand sagen. Oder? Mhm. Es ist, wenn man in der Chronologie zurückgeht, dann wird den Menschen selber dann bewusst, wie lange sie eigentlich schon bestimmte Systemreaktionen haben. Schlecht Schlafer sieht, keine Ahnung, 2 Jahre. Tinnitus, ja, einer meiner Klienten hatte Tinnitus seit 25 Jahren. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Mhm. Aber hat sich dermaßen daran gewöhnt. Also ist ja auch eine Coping-Strategie, also eine Fähigkeit unseres Körpers, sich sogar an solche Dinge zu gewöhnen, ohne dass man verrückt wird, oder? Und wir verlieren mit zunehmendem im Hamsterrad sein, verlieren wir die Sensibilität, nach innen zu schauen. Das kann man sich wirklich so, je mehr Aktivität, umso weniger Energie steht für die Betrachtung des inneren Zustandes zur Verfügung. Und da, weil du vorher eben die Atmung angeschnitten hast, das sind so Alltagstools zum Beispiel. Nimm dich untertags immer wieder mal 2-3 Minuten raus, ruhig durch die Nase atmen, Augen zu. Meine Micro-Habits, also in so einer Strategie, Micro-Habits, also diese Micro-Change, Maximum-Performance-Methode, mit Kleinstmaßnahmen, sukzessive und dir diszipliniert durchzogen, trotzdem systemrelevante Biohacking-Positiv-Maßnahmen zu setzen. Mhm. Wenn ich Kaffee trinke, aus dem Impuls heraus, weil die Tasse halt leer ist, beim Greifen zur Kaffeetasse kurz stoppen. Moment, ist es jetzt gerade, weil die Tasse leer ist oder weil ich Lust auf Kaffee habe? Es klingt banal, klingt nach nichts, aber es macht einen elementaren Unterschied, weil ich nämlich in dieser Routine Kaffeetasse leer, die Konditionierung, Kaffeetasse füllen, so geht's halt der ganze Tag über, ich habe einen kurzen Break inne. Das heißt, ich halte kurz inne und betrachte meine Handlung. Ich kann dann, jawohl, es glustet mir ein Kaffee, ja, dann mit vollem Genuss. Aber dann nutze ich die Zeit, während dem der Kaffee rinnt, schaue ich dem Kaffee zu, wie er aber rinnt. Ich lasse mir die Gedanken, also meine Formulierung ist den Kopf bei den Füßen, also Kopf bei der Fürslau.
Und dasselbe ist ja mit dem Handy, oder? Wenn man das Handy ständig in die Hand nimmt, oder?
Sensationell.
Oder? Es ist einfach unterbewusst schon, oder? Wie viel 100 Mal am Tag das die meisten machen, oder? Oder mal bewusst weglegen oder ausschalten.
Ja, da hat es voll coole Versuche, Studien ist fast übertrieben, hat also Lokale gehabt, also in Lokalen hat man das Handy abgeben müssen. Und dann hat man, und da ist, also jeder Gast ist ohne Handy drin gehockt. Und das ist wirklich real, lokal, normal gebuchte Gäste und die sind bedient worden, haben da halt, sind kulinarisch verpflegt worden. Und dann hat man über die Lautsprecher hat man leise Klingeltöne. Loslassen, genau, du lachst und du weißt wahrscheinlich jetzt schon, was passiert ist, oder?
Ja.
Und dann über 80% der Menschen haben in ihre Taschen gegriffen, oder? Weil sie quasi vergessen haben, dass das Handy gerne da ist. Das ganz Schräge ist, dass von diesen 80% annähernd 100% danach gesagt haben, ja, ich habe ja gewusst, was eigentlich habe ich ja schon gewusst, dass ich das Handy nicht eingesteckt habe. Ich habe es ja abgegeben. Oder? Und trotzdem waren über 80% von der Gäste in ihre Jackentaschen. Also ich habe auch immer so der Five-Point-Touch, den habe ich auch immer. Brusttasche, Gesäßtasche, linke, rechte Hosentasche. Ja, genau. Meine Frau sagt immer, ich wäre immer hektisch, wenn ich den Schlüssel suche, weil ich halt alle Säcke durchsuche. Und das ist in diesen unbewussten Momenten. Und es ist so schräg, also bin ja so konditioniert.
Ja.
Und da das Erste, alle Nachrichten drehe ich auf stumm. Weder Vibration noch Ton, stumm.
Ganz stumm. Ja.
Und sogar dann, und da ist halt mal eben zigmal schon diese Versuchsreihen aufgebaut, dass Menschen automatisiert dann alle 1-2 Minuten aufs Handy schauen, ob jetzt was gekommen ist. Ja. Also das Handy ist aus Dopaminstruktur ist das eine High-End-Waffe, wenn man so möchte. Und das sind die gesamten Social-Media-Strukturen, es ist die gesamte Werbung seit jeher neuropsychologisch einwandfrei strukturiert, zum wirklich der maximale Impact an Stimulation im Hirn zum haben. Ja. Mhm. Und da wieder, wenn natürlich da High-Level-Dose Dopamin und sonstige Neurotransmitter angefixt bist, dann ist es uninteressant im Vergleich dazu in der Mittagspause 15 Minuten ohne Handy, ohne Zigarette, ohne Red Bull, einfach rauszugehen. Mhm. Ja, weil was soll das?
Ja, man hält
die Stille nicht mehr aus.
Ja, genau.
Man hält die Stille nicht mehr aus.
Das muss man wieder lernen, oder?
Ja, genau. Mhm. Weil nur in der Stille wird das Innere lauter. Ja? Und weil wenn alles laut ist, dann hört man es in. Man kann es nicht hören. Man hört es nicht da.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Lieber Anton, ich könnte mich noch stundenlang unterhalten. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizukommen, sich Dopaminwork und der eigenen Gesundheit und den Habits, den Gewohnheiten zu widmen. Mach weiter so.
Vielen Dank.
Wir sehen uns sicher wieder. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und alles Gute.
Sehr gut. Danke dir.
Das war eine Folge von der Podcaster Bandy Jack. Das war eine Folge von der Podcaster Bandy Jack.